dann lasst uns dem Wort Gottes zuwenden. Lasst uns dem Wort Gottes zuwenden. Kannst du mal das Fenster zumachen? Ich war Anfang dieser Woche in Kopenhagen. Die meisten haben das mitgekriegt. Wir sind ja letzten Sonntag direkt nach dem Gottesdienst abgereist, gemeinsam mit Simone und Marie. Und wir waren auf einer Pastoren- und Leiterkonferenz und es war sehr, 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 sehr ermutigend, inspirierend und gleichzeitig auch herausfordernd. Und vor allem der Hauptsprecher hatte eine gute Gabe, sehr liebevoll auf unseren Zehen rumzutrampeln, vor allem auf den Zehen der Pastoren. Es war sehr interessant. Ich musste ein paar Mal Autsch sagen. Lass uns mal zum zweiten Timotheusbrief gehen. 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Ja, Thema heute, finde deinen Platz. 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Ich lese Vers 8 und 9. Da heißt es so: Schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Hier ist die Rede davon, dass Jesus uns errettet hat. Und das ist eine wunderbare Sache. Das ist total großartig, das zu wissen. Und wir haben das gerade gefeiert im Abendmahl. Aber damit ist diese Stelle, dieser Vers, diese Aussage nicht zu Ende. Es heißt nicht, okay, wir sind jetzt gerettet, Jesus hat alles für uns getan. Jesus hat unsere Schuld vergeben, damit wir beim Vater sein können, damit wir im Himmel sein können. So, wir sind gestorben mit ihm und darum leben wir auch mit ihm. Und jetzt setzen wir uns in den Schaukelstuhl und warten, bis wir irgendwann sterben, damit wir endlich in den Himmel kommen. Es heißt hier, er hat uns gerettet und berufen. Was heißt das? Ganz einfach. Gott hat eine Berufung für jeden Gläubigen. Gott hat eine Berufung für jeden Gläubigen. Gott hat eine Berufung für jeden, den er errettet hat. Gott hat einen Plan und eine Absicht mit unserem Leben. Gott möchte, dass unser Leben Frucht hervorbringt für die Ewigkeit. Gut, wenn wir das Wort Berufung hören, dann fällt uns vielleicht als erstes der Pastor ein. Ja, so ein Pastor, wenn jemand schon mal Pastor ist, dann sollte er auch berufen sein dazu, ja. Paulus schreibt darüber im Epheserbrief Kapitel 4, und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Dieses Wort Hirten bedeutet Pastoren. Er zählt also hier eine ganze Liste von Diensten auf, fünf Dienste: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und wir sind natürlich alle davon überzeugt, dass das Leute sind, die von Gott berufen sein müssen. Er sagt auch, warum die berufen sind. Da heißt es: zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. So, diese Leute sollten natürlich berufen sein. Dieser Dienst, den wir hier beschrieben sehen oder vorgestellt sehen, den können wir auch als den fünffältigen Dienst des Wortes bezeichnen. Das heißt, das sind alles Dienste, die vollzeitlich dazu berufen sind, das Wort Gottes zu verkündigen. Das heißt, auch der Dienst eines Propheten besteht nicht darin, dass er rumgeht und ständig persönliche Offenbarungen oder persönliche Worte für irgendwelche Leute hat, sondern dass er das Wort Gottes verkündigt. Und dann sagst du, naja, ich bin ja jetzt hier irgendwie raus, denn ich denke nicht, dass ich irgendwie in so einen Verkündigungsdienst berufen worden bin. Ich gehöre da nicht dazu. Paulus hat seine Aussage nicht eingeschränkt auf eine bestimmte Gruppe, als er gesagt hat, er hat uns gerettet und berufen. So, wenn du errettet bist, dann bist du auch berufen. Du bist vielleicht nicht berufen zum vollzeitigen Dienst der Wortverkündigung, aber du bist berufen. Es gibt noch eine andere Liste, aber bevor wir darauf kommen, vielleicht noch einen anderen Aspekt, eine andere Stelle in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 6, da heißt es in Vers 3, so seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Es soll also ein Dienst, eine Aufgabe in der Gemeinde besetzt werden. Und wir finden klare Qualifikationen, die erfüllt sein müssen für Leute, die in diesem Dienst stehen. Was sind diese Qualifikationen? Es sollen Leute sein von gutem Zeugnis. Was heißt das? Sie sollen einen guten Ruf haben. Vollgeist und Weisheit. Vollgeist und Weisheit. Das sind ziemlich anspruchsvolle Qualifikationen, finde ich. Worüber spricht er hier? Über welchen Dienst spricht er hier? Ja, spricht er über Propheten oder Pastoren oder Älteste und Bischöfe? Oder ja, von was für einem Dienst spricht er hier? Weiß es irgendjemand? Diakone. Was war die Aufgabe von diesen Diakonen? Küchendienst. Lasst uns mal die Verse im Zusammenhang lesen. Ab Vers 1, Apostelgeschichte 6, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. So, das gab also eine Essenverteilung innerhalb der Gemeinde und da kam es zu Konflikten, weil es mehr und mehr und mehr Leute gab und mehr Leute kamen und manche fühlten sich dann benachteiligt. Und das hat natürlich hatten erstmal die Apostel, also die 12 Jünger Jesu, die Oberaufsicht über diese ganze Geschichte. Und dann haben sie gemerkt, das funktioniert so nicht, wie wir das machen. Das kann nicht so weitergehen. Vers 2 heißt es, die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Sie wussten, wozu sie berufen waren, was ihr Auftrag war, und sie sahen, dass sie ihren eigentlichen Auftrag dabei waren zu vernachlässigen, weil einfach diese Essensverteilungsgeschichte so viel Zeit und Energie für sie in Anspruch nahm. Und dann sagen sie, so seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Über welche Aufgabe? Die Essenverteilung zu koordinieren. Ist tatsächlich Küchendienst. Ja, meine Güte, da brauchen wir doch keine speziellen Qualifikationen. Kannst du jeden nehmen, kann jeder machen. Offensichtlich nicht. Die Jünger sagten, wir brauchen Leute von gutem Zeugnis, voll Geist und voll Weisheit. Das ist eine interessante Geschichte. Warum müssen wir voll Geist sein für den Küchendienst? Das ist eine Predigt, die ich heute nicht halte. Aber denk mal drüber nach. Vers 4, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Wir sagen, das ist unsere Aufgabe. Gebet, Gott zu suchen und der Dienst des Wortes. So offensichtlich haben auch praktische Aufgaben in der Gemeinde einen hohen Stellenwert, ein hohes Gewicht, sodass ziemlich klare und ziemlich strenge Auflagen gemacht werden für die Qualifikation für diesen Dienst. Du sagst, worauf will er hinaus? Ich wollte einfach das nur mal bewusst machen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 28, da heißt es, und die einen hat Gott in die Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, über die hatten wir vorhin gerade schon gelesen, dann heißt es weiter, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, und dann kommt ein interessantes Wort, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. So, hier haben wir also mehr beschrieben als nur den fünffältigen Dienst. Und ein Dienst, der hier beschrieben wird, ist Hilfeleistung. Wir können es auch nennen unterstützender Dienst. Und der ist genauso von Gott eingesetzt, von Gott gesetzt in die Gemeinde. Und wenn du dich fragst, wozu bin ich berufen in der Gemeinde, was ist meine Aufgabe? Solange du nicht von Gott eine Berufung hast in den fünffältigen Dienst, bist du berufen mit zu diesem Dienst der Hilfeleistung. Zu diesem unterstützenden Dienst. Was gehört dazu? Könnten wir eine riesige Liste machen. Geht los beim Musikdienst, Technik, Kinderdienst, Jugendarbeit, Verwaltungsarbeiten, Bürosachen, Buchführung, Reinigung, Dekoration, Küche, Ordnerdienst, Begrüßer, Altardienst, Kleingruppenleiter, Social Media, Webseite, Werbung. Und wir könnten die Liste noch beliebig fortsetzen. Gott hat uns errettet und er hat uns berufen. Und Teil dieser Berufung ist es, dass wir aktiv an dem Platz in der Gemeinde, wo er uns hingestellt hat, mithelfen. Mithelfen zu was? Mithelfen, den Auftrag zu erfüllen, den Auftrag, den Gott der Gemeinde gegeben hat. Das wird beschrieben genau in dem gleichen Abschnitt in 1. Korinther 12, in den Versen vorher. Lass mich mal ein paar Verse lesen. 1. Korinther 12, Vers 12 bis 27. Und jeder von uns kommt in diesem Abschnitt vor. Jeder von uns kommt in diesem Abschnitt vor. Kannst du schon mal zu deinem Nachbarn sagen, sag, du kommst hier gleich vor. Erste Korinther 12, ab Vers 12. Da heißt es, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Paulus spricht hier von dem Leib Christi. Was ist damit gemeint? Die Gemeinde. Seid ihr bei mir? Seid ihr wach? Gut. Wollt nur checken. Wenn wir errettet werden, wenn wir von neuem geboren werden, dann werden wir Teil des weltweiten, universalen Leibes Christi, zu dem jeder Gläubige gehört. Aber darüber hinaus sollten wir auch Teil einer ganz konkreten Ortsgemeinde sein. Ganz konkret. Ihr werdet es gleich noch sehen. Ich lese mal ab Vers 13 weiter. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo wäre der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns, die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Anständigkeit. Unsere Anständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben. Damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leidet alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. So Paulus sagt den Gläubigen, Paulus redet hier zu einer Ortsgemeinde, zu der Gemeinde in Korinth. Und er sagt, ihr seid der Leib Christi, aber einzeln seid ihr wie die einzelnen Glieder eines Leibes. Das ist die Art und Weise, wie Gott Gemeinde sieht. So, Gemeinde ist nicht als erstes eine Institution oder eine Organisation, sondern Gemeinde ist als erstes eine Familie. Gemeinde ist als erstes ein Leib. Nun, wie wir in diesem Text gelesen haben und wie es auch irgendwo uns logisch erscheint, nicht alle Glieder sind gleich. So, wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Sagt Paulus. So, das heißt, die Glieder sind unterschiedlich. Die einzelnen Glieder sind unterschiedlich und sie haben, entschuldigt, sie haben unterschiedliche Positionen im Leib. Jedes Glied hat seinen Platz. Und damit der Leib funktioniert, muss jedes Glied seinen Platz einnehmen. Amen. Ihr Lieben, es ist heute wieder tiefe Theologie. Wenn ich früh morgens aufwache und feststelle, oh, die Finger sind ja weg von der Hand hier. Wo sind die? Irgendwo am Knie. Dann habe ich ein Problem für den Rest des Tages. Ja, dann habe ich schon ein Problem beim Zähneputzen. Jedes Jedes Glied hat seinen Platz. Und wir müssen verstehen, was ist mein Platz jetzt im Moment? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Gabe? Wo möchte Gott mich benutzen? Wo kann ich zum Wohlergehen des Leibes beitragen? Es gibt keine Stelle im gesamten Neuen Testament, wo ein Gemeindemitglied einfach als Gottesdienstbesucher beschrieben wird, als reiner Konsument. Hallo Pastor, ich bin jetzt hier, segne mich, wenn du kannst. Ich hoffe, die Musik ist gut heute. Das ist eine Einstellung, die wir heutzutage in manchen christlichen Kreisen und Gruppen antreffen. Aber entspricht nicht dem Vorbild des Neuen Testamentes. Amen. Natürlich möchte Gott uns begegnen, natürlich möchte Gott uns segnen, natürlich möchte Gott uns berühren. Aber das ist nicht alles. Wir sind nicht dazu berufen, Endverbraucher der Liebe Gottes zu sein. Ja, einfach nur ein großes Vakuum, was alles in sich einsaugt. Sondern wir sollen Kanäle sein, wir sollen Werkzeuge sein. Jedes Glied muss verstehen, wo ist mein Platz und was ist meine Aufgabe. Was ist meine Aufgabe an diesem Platz? Und dann erfülle ich meine Aufgabe, damit ich möglichst viel Anerkennung und Beifall bekomme. Richtig? Oder nee, gell? Habe ich was falsch verstanden irgendwie? Ja, Anne runzelt die Stirn. Ja, nein. Ich verstehe, was meine Aufgabe ist und ich erfülle meine Aufgabe, damit der ganze Leib optimal funktionieren kann. Damit der Leib als Leib tun kann, wozu der Leib berufen ist. Amen. Das ist, worum es geht. So, nochmal, unterschiedliche Glieder am Leib haben unterschiedliche Funktionen und befinden sich an unterschiedlichen Stellen. Jedes Glied hat seinen Platz, jedes Glied hat seine Aufgabe. Und Paulus hat es wunderschön beschrieben. Manche Glieder sind, wie soll man sagen, Paulus nennt es ehrbarer, sie sind sichtbarer, sie sind offensichtlicher, sie fallen mehr ins Auge als andere Glieder. Ja, wenn jemand eine hübsche Nase hat oder schöne Augen, das fällt sofort auf. Und so gibt es auch in der Gemeinde Dienste, die sofort ins Auge fallen, die sichtbarer sind als andere. Das heißt nicht, dass sie wichtiger sind als andere. Nur weil etwas sichtbarer, nur weil ein Dienst, ein Glied sichtbarer ist als ein anderes, heißt es nicht, dass es wichtiger ist als ein anderes. Es geht nicht darum, ich bin wichtiger als du. Und warum sollst du nur immer gesehen werden? Ich will auch mal gesehen werden. Das ist nicht, worum es geht. Also es gibt bestimmte Glieder, die sind einfach sichtbar. Meine Hände, meine Haare. Und es gibt bestimmte Glieder, die sind überhaupt nicht sichtbar. Die sind hier irgendwo innen drinne. Zum Beispiel die Milz. Wozu braucht man die Milz? Ja, ja, Jetzt könnten unsere Mediziner hier übernehmen. Ja, aber ich als Laie, ich dachte, wozu braucht man die Milz? Die sieht man nicht. Würde man das mitkriegen, wenn sie nicht da wäre? Wenn sie mal in Urlaub fährt? Also unsere Mediziner sagen mir, ja, der Leib wäre beeinträchtigt. So, das heißt, es gibt Glieder, die sind nicht sichtbar, nach außen hin jetzt sofort, aber sie sind trotzdem extrem wichtig. Amen. Und ich meine, du könntest es jetzt aufgliedern, wir wissen heute viel mehr über den menschlichen Körper als vielleicht Paulus damals, und wir können das aufgliedern in Nervenbahnen und Blutgefäße und Gelenke und Sehnen und Muskeln und jeden einzelnen Knochen, und der ganze menschliche Organismus ist ein einziges Wunderwerk. Aber damit der Leib als Leib funktioniert und das tun kann, wozu er berufen ist, muss jedes Glied an seinem Platz sein, muss jedes Glied an seinem Ort sein. Damit wir gemeinsam unseren Auftrag ausführen können, als Leib. So, was ist unser Auftrag? So einer guten evangelikalen Gemeinde müsste jetzt sofort kommen, ja, wir sollen hier Leute bekehren. Ich dachte, das machen die Evangelisten. Ja, muss ich das überhaupt machen? Wie weit bin ich da involviert? Jesus hat nie gesagt, bekehrt die Leute um euch rum. Jesus hat gesagt, geht und macht zu Jüngern alle Völker, alle Nationen. Teil dieses Jüngerschaftsprozesses ist es natürlich, dass Menschen Buße tun, dass Menschen umkehren von ihrem alten Weg und dass sie Jesus finden und ihm nachfolgen, ihn aufnehmen. Denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aber das ist nur ein Teil eines ganzen Prozesses. Unser Auftrag ist es, Menschen zu helfen, Gott kennenzulernen. Menschen zu helfen, Gott zu erleben, in Verbindung zu kommen mit Gott. Und dann geistlich heran, ihnen zu helfen, geistlich heranzuwachsen, geistlich zur Reife zu kommen und selbst wieder ihren Platz zu finden, in diesem Leib zu verstehen, was ihr Auftrag ist. Dass sie selber Teil wieder dieses Prozesses werden, andere zu Jüngern zu machen. Den Auftrag finden wir beschrieben übrigens im Matthäus-Evangelium Kapitel 28. Ganz bekannte Stelle, Matthäus 28, Vers 19 und 20. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist der Auftrag. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Mir ist dazu noch eine andere Stelle eingefallen, in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Das ist der Ort, wo sie waren. Suhl ist unser Jerusalem. Wir sollen hier Zeugen sein. Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde. Judäa ist vielleicht Südthüringen oder so. Samaria sind die angrenzenden Bundesländer. Und von dort bis an die Enden der Erde. Uganda. Und wiederum, was sollen wir da machen? Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Was ist ein Zeuge? Was ist ein Zeuge? Hat jemand einen guten Vorschlag? Wow, wow, das ist eine gute Definition. Fantastisch. Jemand, der etwas Erlebtes, Gesehenes wiedergibt. Also ein schlechter Zeuge ist jemand, der sagt, ja, ich habe von meiner Friseurin gehört, die hatte eine Tante, deren Schwester hat von ihrem Nachbarn gehört, dass das und das passiert ist. Das ist kein guter Zeuge. Sondern ein Zeuge berichtet von dem, was er gesehen hat, was er wahrgenommen hat, was er erlebt hat. So, das heißt, bevor wir Zeugen sein können, müssen wir selber etwas erlebt haben. Stimmt das? Bevor wir Zeugen sein können, müssen wir selber was erlebt haben. Gott ist ein Gott, der zu erleben ist, der Gemeinschaft mit uns sucht, der Beziehung mit uns sucht, den wir erleben können in unserem Alltag. Wir werden nur in dem Maß Menschen helfen können, Gott zu erleben, wie wir ihn selber erleben. Ich sage das nochmal, wir werden nur in dem Maß Menschen helfen können, Gott zu erleben, wie wir ihn selber erleben. Wie wir ihn selber ganz real erleben in unserem Alltag. Aber dazu sind wir berufen. Dazu sind wir berufen. Wir sind sein Leib als Ortsgemeinde hier. Wir sind sein Leib. Und wir haben gemeinsam einen Auftrag zu erfüllen. Und damit dieser Auftrag erfüllt werden kann, muss jeder an seinem Platz sein. Jedes Glied muss an seinem Platz sein und seine Aufgabe verstehen. Ein wichtiger Teil unserer Vision, wenn du dich fragst, wohin gehen wir, was ist unsere Aufgabe? Ein wichtiger Teil unserer Vision als Gemeinde ist, jeder gesellschaftlichen und sozialen Gruppe in dieser Stadt das Evangelium zu bringen, die gute Nachricht, Evangelium, ihnen zu dienen und sie zu Jüngern zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, Licht zu sein. Licht, ein Licht selbst über diese Stadt hinaus. das Reich Gottes zu repräsentieren. Gott und sein Wesen sichtbar zu machen. Herr, was ist dein Wille für uns? Was ist dein Wille für diese Region hier? Und dazu beizutragen, dass das geschieht, dass das zustande kommt. So, das bedeutet ganz praktisch, dass wir andere Gemeinden unterstützen sollen, andere Gemeinden unterstützen sollen in dem, was sie tun. Dass wir auch über die Stadt hinaus Menschen zu Jüngern machen, durch Kleingruppen beispielsweise. Und selbst neue Gemeinden gründen. Neue Gemeinden gründen in der ganzen Region hier. Du sagst, na, Pastor, das ist ein großer Traum. Ich weiß. Ein großer Gott hat ihn in mein Herz gelegt. Mein Traum geht sogar noch weiter. Ich glaube, dass Gott uns benutzen möchte und Einfluss nehmen möchte durch uns über die Grenzen dieser Region hinaus. Warum sollten wir nicht als Gemeinde in der Lage sein, Menschen auszusenden in die Mission, die von Gott eine Berufung bekommen haben? Muss nicht unbedingt sein als Vollzeitmissionar, aber für missionarische Projekte, irgendwo in anderen Regionen, in anderen Ländern zu dienen. Gott möchte uns benutzen. Gott möchte uns benutzen. Ich freue mich immer über den Carlos. Manchmal habe ich das Gefühl, er ist der Einzige, der begeistert ist. Aber ich weiß, es ist nicht so. Den anderen fällt es nur so schwer, Begeisterung auszudrücken. Ja. Wir sind dazu berufen, Menschen zu dienen. Und es ist wichtig, dass wir dafür unseren Platz finden in diesem Leib. Schau, das, was Gott tun möchte, ist größer als du. Und größer als ich, als einzelne Person. Ja? Gott möchte keine Superstars und er möchte keine Lone Ranger. Wisst ihr, was so Lone Rangers sind? Das sind die Helden, die ganz alleine in den Sonnenuntergang reiten. Ja? Und jedes Problem alleine und für sich lösen. Gott hat uns berufen, Teil eines Leibes zu sein. Und unseren Platz einzunehmen und zu verstehen, dass das, wozu er uns berufen ist, viel, viel, viel größer ist als das, was wir als Einzelperson jemals zustande bringen könnten. Wir sind am Wachsen, wir sind dabei, uns zu entwickeln, wir sind dabei, uns zu erweitern. Und das bedeutet im Augenblick erstmal viel mehr praktische Aufgaben. Wir sind alle begeistert über die Cafeteria und über die neuen Räume. Aber mehr Platz, mehr Räume bedeutet auch mehr Sachen zum Saubermachen. Mehr Veranstaltung bedeutet mehr Geschirr zu spülen, mehr aufzuräumen. Mehr in Ordnung zu halten. Spürst du den Ruf Gottes? Ja, Leute, das wird nur funktionieren, wenn wir zusammenstehen. Das wird nur funktionieren, wenn wir zusammenstehen. Übrigens, am 10. Juni, 10. Juni machen wir Taufe, das ist ein Sonntag, machen wir Taufe am Bergsee Ratscha Und dann machen wir Gemeindefest im Kulturhaus St. Kilian. Für diesen Event brauchen wir zum Beispiel mindestens 5 Leute, die sich bereit erklären, bis ganz zum Schluss zu bleiben. Das heißt, bis alles wirklich aufgeräumt, sauber gemacht und wieder in Ordnung gebracht ist dort. Und jetzt warte nicht, dass ein Engelchor dir erscheint und so im Hintergrund singt und du spürst dann, oh, der Herr beruft mich. Berufungen Gottes sind nicht immer verbunden mit Engelchören, sondern wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, dann melde dich bitte bei mir und sag, ich gehöre zu denjenigen. Ja? Wir brauchen mindestens 5 Leute. Okay? Und sag mir bitte nach dem Gottesdienst Bescheid. Oder ruf mich an oder schick mir eine E-Mail. Und inwieweit wir noch Leute brauchen, um das dann vorzubereiten und zu organisieren, sage ich euch auch noch. Aber ich habe die Erfahrung gemacht bei solchen Events, dass dann ganz zum Schluss meistens so ein bisschen zu einem Engpass kommt. Deswegen möchte ich dem vorbeugen. Ja, wer ist bereit mitzumachen, mitzuhelfen? Das ist letztendlich, worum es geht. Du sagst, ja, ich dachte, wir machen zu Jüngern. Ja, genau. Und das gehört dazu. Das gehört dazu. Das, was wir machen, alle Veranstaltungen, sind mit dem Ziel, Menschen zu Jüngern zu machen. Aber diese Veranstaltungen brauchen ein ganz praktisches Drumherum. Schau, das ist diese Geschichte mit der Milz. Ich weiß nicht, wozu sie da ist. Und sie ist nicht sichtbar. Und jemand, der nach einer Veranstaltung aufräumt, das ist nicht unbedingt eine Position, wo man sehr sichtbar ist, wenn alle anderen oder die meisten anderen schon nach Hause gegangen sind. Aber es ist eine Aufgabe, die einfach extrem wichtig ist. So wie viele andere Aufgaben auch. Das Reich Gottes ist nicht dazu da, damit wir uns profilieren. Das Reich Gottes ist nicht dazu da, damit wir eine Karriere machen. Manchmal haben Leute eine falsche Motivation, sagen, naja gut, ich helfe jetzt erstmal mit, aber hoffentlich werde ich bald befördert. Ja, denn ich möchte auf die Bühne, ich möchte was sagen, ich möchte das Mikrofon haben. Warum? Weil wir einen Hunger in uns haben nach Ehre, nach Anerkennung, nach Bestätigung. Und das ist nicht, wie das Reich Gottes funktioniert. Das Reich, dieser Leib ist nicht dazu da, dass wir uns profilieren, damit wir Anerkennung bekommen, damit wir Beifall bekommen, damit wir Aufmerksamkeit bekommen. Könnt ihr dazu Amen sagen? Wir sind dazu berufen, zu dienen. Jesus hat uns dafür ein Beispiel gegeben. Kannst du nachlesen im Matthäus-Evangelium Kapitel 20. Ach, ich lese die Verse mal. Die paar Minuten haben wir noch. Matthäus 20, ab Vers 25. Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt über sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Und gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Diese Haltung, diese Einstellung können wir nur hervorbringen, wenn wir unser Leben in seine Hand gelegt haben. Wenn wir wirklich verstanden haben, dass er uns liebt und wie sehr er uns liebt. Schau, jeder hat in sich diese Sehnsucht nach Anerkennung, nach Bestätigung. Aber Jesus ist derjenige, der diese Sehnsucht stillen möchte. So, das heißt, ich muss es lernen, zu ruhen in ihm, zur Ruhe zu kommen in ihm, meine Identität zu finden in ihm. So, meine Identität ist nicht in dem, was ich tue, in dem, was ich leiste, in dem, was ich produziere, sondern meine Identität ist in meiner Beziehung zu ihm. Durch ihn weiß ich, wer ich bin. Ich weiß, dass ich ein Kind des himmlischen Vaters bin. Ich weiß, dass ich kostbar bin. Ich weiß, dass ich geliebt bin. Ich weiß, dass ich angenommen bin. Und meine Seele ist gesättigt von seiner Liebe. Meine Seele ist gesättigt von seiner Gegenwart. Das heißt immer noch, dass ich auch Aufmerksamkeit und Zuwendung und Liebe von Menschen um mich herum empfangen kann. Aber ich bin nicht abhängig davon. Großer Unterschied. Großer Unterschied. Um anderen wirklich dienen zu können, ohne selber dabei auszubrennen, muss ich gesättigt sein von ihm und ich muss wissen, wie ich mich in ihm stärken kann, wie ich mich in ihm auferbauen kann. Großes Beispiel, wunderbares Beispiel, David. Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. David wusste, wie er sich selber motiviert, auf den Herrn zu schauen. Wie er sich selber motiviert, Gott anzubeten. Gerade in den Momenten, wo er sich sagen muss, lobe den Herrn, meine Seele. Was ist das? Was bedeutet das? Das sind die Momente, wo ihm nicht danach zumute ist. Wo er eigentlich keine Lust dazu hat. Wo er weiß nicht, ob man das sagen darf in einem Gottesdienst. Aber wo er sich selber einen Tritt in den Allerwertesten gibt und sagt, auf Seele, jetzt wird der Herr gelobt. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Warum erinnert er sich selber daran? Weil wir vergesslich sind und er weiß das. Weil wir eine Tendenz haben, auf das zu schauen, was schief läuft und was wir gerade nicht haben und was wir gerade dringend brauchen. Lasst uns eine letzte Stelle anschauen und dann mache ich Schluss. Aus dem Alten Testament, weil das Beispiel passt einfach so gut. 2. Mose Kapitel 17, Vers 8 bis 13. 2. Mose 17, 8 bis 13. Da heißt es, danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua, wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, Wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Wir sehen in dieser Geschichte verschiedene Personen, die verschiedene Aufgaben haben. Es geht darum, dass die Feinde des Volkes Israel angreifen und so, sie müssen jetzt reagieren, sie müssen jetzt kämpfen. Aber selbst hier haben verschiedene Leute verschiedene Aufgaben, verschiedene Plätze. Josuas Platz war im Tal, bei der Armee. Aarons und Hurs Platz war auf dem Berg, bei Mose. Josua hätte jetzt sagen können, boah, ja, ich habe ja keine Lust, jetzt hier die Drecksarbeit zu machen. Warum soll ausgerechnet ich mich mit den blöden Amalekitern rumkloppen? Ja? Aaron und Hur dürfen schön oben auf dem Berg, ja, mit einer kalten Cola und so zugucken, während wir hier unten die ganze Drecksarbeit machen. Manchmal werden wir in Versuchung sein, genau dieses Gefühl zu haben. Ja, ich mache ja viel mehr als alle anderen. Ich lasse mich ja ausnutzen hier. Wir müssen in Gott gegründet sein. Das ist das Allererste. Wir müssen in Gott gegründet sein. Und dann verstehen, wo unser Platz ist. Weißt du, Aaron und Hur hätten genauso sagen können, boah, ist langweilig hier oben auf dem Berg. Was stehen wir die ganze Zeit auf dem Berg rum? Ja, hätte Mose nicht alleine hier oben sitzen können? Wir wollen auch runter, wo die Action ist. Warum müssen ausgerechnet wir hier oben sein? Warum sind ausgerechnet wir von dem Fun-Teil ausgenommen? Jeder hat verstanden, was seine Aufgabe ist. Jeder hat seinen Platz eingenommen. Die unten sagen können, die unten waren im Tal, die gekämpft haben, hätten sagen können, nun wir sind diejenigen, die die Schlacht entschieden haben. Mose hätte sagen können, ich bin derjenige, der die Schlacht entschieden hat. Ja, erhobene Hände. Aaron und Hur hätten sagen können, ja, alter Mann, ohne uns hättest du bei weitem nicht so lange die Hände oben halten können. Eigentlich haben wir die Schlacht entschieden. Das ist überhaupt nicht die Frage, um die es geht. Wenn wir in einer einzelnen Aufgabe sind, sehen wir nicht immer das gesamte große Bild. Aber wenn wir das große Bild sehen, dann sehen wir, das hat funktioniert und sie hatten den Sieg, weil jeder seinen Platz eingenommen hat. Weil jeder seinen Platz eingenommen hat. Wir werden niemals in der Lage sein, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Wenn nicht jeder von uns seinen Platz einnimmt und wenn wir gemeinsam stehen als sein Leib, verbunden, miteinander, das ist wieder ein anderer Aspekt. Kannst du drüber nachdenken. Ja? Jedes einzelne Glied ist verbunden mit anderen Gliedern. Unsere Beziehungen zueinander sind extrem wichtig. ist die Verbindung eingeschränkt. Das heißt, ist unsere Beziehung zueinander in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt, gestört? Ist die Funktion des Leibes eingeschränkt? Ich mache Schluss für heute. Lass uns aufstehen und zusammen beten.